Ja, Sebastian Krämer am Samstag bei uns in Freiburg im Vorderhaus. Das wievielte Mal wird das im Vorderhaus sein oder in Freiburg grundsätzlich?
War ja schon als ganz junger Mensch war ich ja schon da im Theatercafé und habe da meine ersten Programme gespielt. Jetzt im Vorderhaus vielleicht so das 5. oder 6. Mal.
Also um es genauer zu sagen, was ich gelesen habe, war von 1992 bis 1995 im Theatercafé Freiburg.
Ja, da kann man jetzt mal rechnen, wie alt ich da gewesen sein
Jahrgang
war.
Jahrgang 75,
das wird schon so ungefähr.
Genau,
ja.
Weiß man dann Bescheid. Ja. Also ja. Und wie habe ich mir das vorzustellen? Waren es dann wirklich 3 Jahre permanent in Freiburg oder einfach nur immer mal für so kurze
Festspiele? Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich hatte sonst mit Freiburg gar nichts
okay.
zu tun. Ich bin dann da für diese Auftritte hingefahren und dann wieder zurück nach Ostwestfalen.
Die alte Heimat, die mittlerweile Berlin geworden ist, ne? Wenn ich es richtig raushöre aus
ja,
den Texten.
Genau. Also meine Kinder wachsen in Berlin auf und ja, da ist es jetzt der Familiensitz.
Ist eigentlich die alte Heimat Ostwestfalen, wird es noch stark behandelt in den Texten?
Ja, das kommt durchaus noch ab und zu vor. Also zum Beispiel habe ich jetzt in diesem Programm auch ein Lied, das sich mit der Region befasst, beziehungsweise mit dem Hund, den ich damals dort hatte und der sich dort auf den Jauchefeldern gewälzt hat und dann zurückkam und gewaschen werden musste.
Das war so Alltag bei euch damals?
Ja, zum Glück nicht wirklich Alltag, sondern es waren so Highlights.
Okay. Ja, und sonst, also was würdest du so aus der subjektiven sagen über euren Menschenschlag? Gibt's den?
Ich gehöre nicht ganz diesem Menschenschlag an, weil meine Eltern da gar nicht herkommen, sondern da auch hingezogen sind. Mein Vater ist als Oberstudienrat da einfach hingeholt worden und war eigentlich Rheinländer und meine Mutter kommt aus der Gegend von Göttingen. Also wir sind da mit dem Menschenschlag eigentlich gar nicht so warm geworden, der doch irgendwie sehr trocken, sehr verschlossen ist. Aber es gibt da durchaus auch eine interessante kulturelle Szene, an die haben wir uns dann gehalten.
Ja, wenn du so beschrieben wirst von anderen Künstlern, Comedians, Kabarettisten, dann fallen so Begriffe wie krass und hinterfotzig, was ich persönlich ziemlich krass finde, dass man so beschrieben wird. Wie meinen die das denn? Also wenn ich jetzt mir Videos von dir anschaue, ist es nicht das Erste, was mir dazu einfällt.
Na, ich glaube, das sind einfach die Leute selber, die das dann sagen, die selber krass und hinterfotzig sind. So ist dann auch die Wortwahl und das projizieren die dann auch auf mich oder sie finden das dann bei mir. Sie finden sich und finden das dann bei mir. Ich weiß nicht, wer das gerade gesagt hat.
Ich glaube, Kurt Krömer und Oliver
ja,
Pollack.
Ja, genau. Ja, das passt doch zu denen. Das sind die doch selber. Und ja, das mögen die dann halt auch, wenn sie sowas bei mir entdecken.
Ja, wahrscheinlich ist es aus ihrem Mund dann auch als Kompliment gedacht.
Ja, sicher. Nein, ich würde das denen gegenüber natürlich auch nur als Kompliment meinen.
Aber trotzdem finde ich, dass es da nochmal gravierende Unterschiede gibt zwischen dir und meinetwegen einem Kurt Krömer. Zumindest jetzt mal auch so vom Auftreten, obwohl der Krömer hat auch Anzüge an. Aber bei dem ist es ganz klar so auch so Anti-Mode. Du bist ja doch eher, ja, so Anzug, Krawatte. Du drückst dich sehr gewählt aus und man merkt, dass du eine große Leidenschaft für Sprache hast und das durchaus auch ernst nimmst. Das würde ich jetzt mal bei Krömer nicht direkt so sehen.
Ja, also da will ich jetzt nicht für ihn sprechen, wofür er Leidenschaften hat, aber ich finde das trotzdem auch, also ich muss sagen, ich empfinde das schon als Kompliment und ich finde das gut, dass der sich mit dem, was er gut findet, auch dann da wiederfinden kann. Und das also... Ja, also auch jetzt, wenn man Oliver Pollack denkt, also das sind ja nun wirklich Leute, die was Krasses machen, die krass drauf sind und krasse Sachen sagen auf der Bühne. Und wenn die dann, was ich mache, was ja doch irgendwie auf einer ganz anderen Wellenlänge funkt, dann auch krass finden, das ist schon irgendwie auch ist schon irgendwie auch gut, weil es zeigt, dass krass auch was ganz anderes sein kann. Also, dass man auch mit einer ganz anderen Anwendung der Sprache und ohne ganz direkt auf Reizwörter zu gehen, auf Reizthemen zu gehen, eben trotzdem auch eine große Wirkung haben kann und was auslösen kann.
Hm. Du bist ja dann eher so zynisch zwischen den Tönen. Also man muss schon ziemlich genau hinhören.
Ja, zynisch mag ich nicht so gerne. Sarkastisch, sagen wir.
Okay, sarkastisch. Ja. Als was würdest du dich denn bezeichnen? Musiker, Dichter, Kabarettist, alles, nichts davon?
Also gerne als Chansonnier. Musiker ist ja ein sehr weiter Begriff, das bin ich natürlich auch. Als Pianist eigentlich nicht, da verstehe ich eher Leute drunter, die dann auch wirklich einen komplexen Notentext spielen können. während ich ja nur spiele, was ich mir selber suche.
Also welche Funktion hat die Musik jeweils für dich? Und wenn du da vielleicht auch nochmal unterscheiden möchtest zwischen CD, wo ja wesentlich mehr Instrumente vorkommen, und Soloprogramm auf der Bühne, wo du am Klavier sitzt. Aber welche Funktion bedient da die Musik jeweils?
Ja, Funktion ist was. Also ja, also die Musik spielt eine große Rolle, aber mit dem Begriff Funktion habe ich so meine Probleme, denn es ist ja nicht eine spezielle Funktion, sondern es ist einfach die Hälfte der ganzen Sache ist Musik. Also die andere Hälfte ist vielleicht Text und Gedanke, aber viel Wesentliches spielt sich in der Musik ab, sonst würde ich die Sachen ohne Musik vortragen. Und das ist tatsächlich auch auf der CD und am Abend ganz genauso. Also auch am Abend selber spielt die Musik eine große Rolle und ist eigentlich eine Hauptsache, eine der beiden Hauptrollen. Nur hat man auf der CD halt andere Möglichkeiten, das zu unterstreichen und das in Szene zu setzen. Aber auf der Bühne habe ich auch so meine Möglichkeiten. Ich habe dann manchmal auch Instrumentalisten dabei. Das sage ich nur nicht vorher an, damit die Leute dann nicht enttäuscht sind, wenn es dann mal nicht so ist.
Mhm. Das heißt, das eine kann ohne das andere nicht funktionieren?
Diese Lieder können natürlich nur so funktionieren, wie sie halt geschrieben sind, mit Text und Musik.
Mhm. Auffällig finde ich, ich habe jetzt nur die CD angehört, dass die Musik sich aber doch durchaus den Texten und der Sprache anpasst, also auch so im Klangbild, also im, ja, so den Rhythmus quasi auch so mitformt und mit übernimmt.
Das wird ja, ja, das ist eine interessante Sichtweise. Ich würde das jetzt vielleicht gar nicht so sehen. Ich würde jetzt denken, dass es auch oft genug umgekehrt ist.
Dass du dich der Musik anpasst? In der Sprache?
Ja, oder dass der Text sich der Musik anpasst.
Ah, ist dann eben jetzt die Frage, was ist Ei und was ist Henne, ne?
Ja, aber das will man manchmal auch gar nicht so entscheiden. Das ist ja, oder man merkt sich das nicht. Man kann das wahrscheinlich schon im Einzelfall nachvollziehen, aber am Ende hat man ein Lied, wo das hoffentlich nicht mehr erkennbar ist.
Wie entsteht dann so ein Lied? Du sitzt wirklich am Klavier, klimperst und redest dabei, sprichst dabei?
Zeitweise sitze ich auch am Klavier, aber das entsteht auch zu allen möglichen Situationen. Wenn man sich nur auf die Zeiten beschränken wollte, wo man tatsächlich das Klavier zur Verfügung hat, dann hätte man gar nicht genug Zeit dafür. Also Lieder brauchen vor allem lange. Wenn die einen nicht durch das ganze Leben begleiten können, dann wird es mit der Zeitorganisation schon schwierig.
Mhm. Die Texte, sind es eher Gedichte oder eher Kurzgeschichten?
Naja, es ist gebundene Sprache. Vieles ist in Reimen und Versen organisiert, aber ich versuche natürlich trotzdem etwas zu erzählen. Und so gesehen ist es vielleicht eine Mischung aus beidem oder beides zugleich.
Und habe ich mir das so vorzustellen, dass du quasi permanent in deinem Lebensalltag, also dass ein Teil deines Gehirns permanent am Texten ist, also dass du alles aufsaugst, was du so erlebst und mitbekommst und immer schon da einen Reim oder einen guten Satz formulieren möchtest?
Nicht immer, aber ganz oft. Nicht? Also je nachdem, manchmal arbeite ich ja auch nicht an einem Lied. Das ist eigentlich kaum verallgemeinerbar.
Was sind da so typische oder gute Situationen zum Texte schreiben?
Auf die Situationen kommt es gar nicht an. Wie gesagt, die Lieder kommen und gehen. Man muss dann einer Sache nachgehen und dann muss man das auch machen, wo man geht und steht, und die Situation hat sich unterzuordnen.
Wie viel von den Geschichten ist real? Wie viel kommt da noch dazu von dir?
Die Frage verstehe ich nicht. Wie viel kommt dazu von mir?
Ja, also jetzt angenommen, du beschreibst eine Situation, die du erlebt hast oder die so schon mal stattgefunden hat, oder du hast ein konkretes Bild und schreibst dazu was. Wie viel wird dann doch noch selber dazu erfunden und dazu gedichtet?
Tja, das ist tatsächlich aus der Innenperspektive schwer zu sagen. Erstmal müsste man dann ja überhaupt der Meinung sein, dass es eine objektive Gestalt der Geschichte oder der Idee oder der Sache gibt, unabhängig von der Wahrnehmung. Das ist geradezu eine philosophische Frage. Gibt es das Ereignis überhaupt, wenn niemand es anschaut? Und gerade in der Dichtung, in der Poesie spielt natürlich das Anschauen eine ganz entscheidende Rolle. Man kann ein und dieselbe Sache so unterschiedlich beschreiben, dass es sich da kaum um dasselbe handelt. Also man kann im Grunde sagen, ich stecke da überall mit drin, ganz egal, was ich beschreibe. Trotzdem ist es aus meiner Sicht natürlich umgekehrt. Ich versuche nur am Gegenstand zu sein und mich mit dem zu befassen.
Du arbeitest ja auch viel mit Ironie, du würdest auch sagen Sarkasmus. Von Zynismus distanzierst du dich, verständlicherweise. Aber Ironie ist ja auch, ist irgendwie immanenter Bestandteil von Komik oder sehr häufig Bestandteil von Komik und sehr wichtig dafür. Andererseits ist es aber auch eine Form von Distanzierung und vielleicht dann bis hin zu einer Art von Resignation. Wie siehst du das?
Ja, also Distanz ist was Wichtiges, aber im Sinne von Beweglichkeit. Also man darf nicht zu nah dran sein an dem Gegenstand und man darf aber auch nicht zu weit entfernt sein. Und vor allem muss es etwas durchlässig sein. Man muss sich darauf zu und wieder wegbewegen können. Und da ist eine humorvolle Distanz die beste, weil sie eben beweglich bleibt. Weil sie zulässt, dass man sich auch ärgert, echauffiert, aber auch emotional Anteil nimmt. Also so kann dann auch jeder so seine eigene Beziehung.
Das Album Lieder wieder besseren Wissens ist schon, ist nicht mehr ganz so frisch, ne? 2015 kam das
ja
raus.
Genau, also das ist jetzt die Tour ist schon in der Schlusskurve.
Okay. War die so lang, die Tour?
Nein, wenn man jetzt sagen alles als eine Tour bezeichnen möchte. Also im Herbst kommt schon das neue Programm raus und wird auch schon die neue CD aufgenommen.
Okay. Was ich ganz interessant fand, das Label Broken Silence, das ist ja doch eher bekannt.
Ja, das ist nicht das Label, sondern es ist nur der Vertrieb.
Der Vertrieb,
das Label ist Reptifon. Ja.
Ah, okay, dann habe ich es verstanden.
Aber immerhin ist es der Vertrieb. Ich bin auch mit dem Vertrieb sehr zufrieden und die nehmen auch nicht jeden, also von daher.
Ja, also ist doch ziemlich renommiert, wollte ich sagen, aber dann auch eher für Indie-Rockmusik. Im Pressetext zum Album stehen so Sätze wie, oder so Ausdrücke wie Hingabe ans wissentlich Falsche, das Pathos des Irrens. Ja, große Sätze, große Worte. Hast du dazu was zu sagen?
Ja, das hat für mich vor allem mit meinem Verständnis von Romantik zu tun. Da geht es um das Pathos des Irrens, dass man eben nicht rational als vernunftbegabter Mensch sich an das hält, woran man sich auch wirklich halten kann, sondern gerade an das, was ungesichert, übertrieben, falsch und der Weg ins Verderben ist.
Da kommt dann das Pathos rein, ne? Also das oder das schöne Momentum.
Ja, also genau, die pathetische Geste, mit der man untergeht.
Okay. Mit wehenden Fahnen. Ja, und romantische Studien, so heißt auch ein Song, romantische Studien im Selbstversuch, so beschreibst du deine Musik. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, so das Gegenprogramm dann zu Einsicht und Vernunft. Muss das zwingend so eine Dichotomie sein, die Pole?
Nein, das habe ich jetzt natürlich so ein bisschen forciert und auf die Spitze getrieben, aber vor allem ist das halt auch etwas Romantisches wiederum, das zu forcieren und auf die Spitze zu treiben. Also sich auch wirklich als Gegenprogramm zur Vernunft und zur Aufklärung zu verstehen. Es ist eben auch, das andere ist ja auch ein Irrweg. Das Wissen und das Gesicherte ist ja auch ein Irrweg. Und zwar in dem Sinne, dass wir ja eigentlich doch gar nichts wissen können. Und sobald wir etwas wissen, merken, dass es wieder in Frage gestellt werden kann. Und so gesehen hat natürlich die Hingabe ans Falsche auch etwas Ehrliches und Heilsames.
In dem Sinne, dass alles mehr oder weniger zwingend falsch ist. Dadurch, dass es nicht 100% wahr sein kann oder richtig sein kann, meinst du es so?
Weil ja, also
sonst würde der Begriff falsch ja auch nicht existieren. Ne? Wenn du sagst, Wissen und Wahrheit existiert nicht, dann kann umgekehrt falsch ja auch nicht existieren.
Ja, also Objektivität ist eben eigentlich eine Lüge. Und es gibt natürlich sehr viel, gerade heutzutage, was auf dem Glauben an Objektivität aufbaut. Und der wird natürlich dann hoffentlich erschüttert durch Konzepte, die tatsächlich irgendwie sich aus irrationalen Quellen spalten.
Könnte aber auch nach hinten losgehen. Also jetzt Stichwort Lügenpresse und eben die Leute, die behaupten, ja, also wenn man das wirklich vertritt, es gibt keine Wahrheit oder nichts Objektives und dann kann sich jeder selbst seine eigene Wahrheit kreieren, die dann entsprechend auch politisch gefährlich sein kann, wenn sich nur genug Leute darauf einigen.
Ja, aber gefährlich ist alles. Also sagen, deswegen keine Versuche mehr zu unternehmen, sich irgendwie also selber für die Dinge einzustehen, die man vertritt, ist, glaube ich, noch falscher. Mhm. Ja. Und ich meine, der Begriff Lügenpresse, das ist natürlich auch so eine zweischneidige Sache. Die Presse lügt natürlich und sie hat immer schon gelogen und sie lügt auch in der Weise, wie es ihr vorgeworfen wird, von denen die Lügepresse sagen. Nur was halt dann als Alternative angeboten wird, das ist eben das Gefährliche und das ist das Falsche. Also da müsste man praktisch seine eigene Alternative zur Alternative dann dagegen setzen. Und dann ist es umso wichtiger.
Die Alternative zur Alternative. Genau. Und Subjektivität mit Verantwortung, vielleicht
ist
die Lösung. Musikalisch ist das Album sehr durchwachsen, sehr abwechslungsreich. Also das geht von fast schon so Indie-Pop, Indie-Rock-Nummern bis hin zu klassischer Kammermusik oder nacktes Piano. Wovon hängt denn dann sowas ab? Also ist das klar an die Inhalte und die Texte gekoppelt, welche Musik da kommt?
Ja, also es hängt aber natürlich auch einfach von den Leuten ab, mit denen man zusammenarbeitet. Und in diesem Fall war es eben der Produzent Bendrik Moos, der eben auch sehr stark darauf eingewirkt hat, wie die Band zusammengestellt wird. Und ja, dadurch kam dann halt dieser Input von der Indie-Rock-Seite da rein. Und also für mich war vor allem interessant, dass die Stücke diese Offenheit haben, dass das möglich ist, das mit denen zu machen. Dass es eben nicht, dass der Song nicht darin besteht, dass ich am Klavier sitze und das singe, sondern dass er auch ganz anders klingen kann. Also da war dann einfach von meiner Seite auch die nötige Offenheit oder Toleranz gefragt, um das zuzulassen. Und ich finde das Ergebnis also schon irgendwie sehr, sehr beeindruckend. Also hat mich dann zum Teil ziemlich umgehauen, was da rausgekommen ist.
Okay, zum Schluss, wenn du magst, können wir noch ein paar einzelne Stücke ansprechen. Ich weiß nicht, wie gern du über die Stücke dann selbst nochmal redest, aber es bietet sich bei dir extrem an. Da, ja, der Text ja auch so wichtig ist.
Ja, frag doch einfach, dann
werden
wir ja sehen.
Und deutsche Sprache auch immer gut zum Verstehen. Zum Beispiel das Stück Idioten, da gibt es ein lyrisches Du. Bist das du selber? Also sprichst du da dich an?
Ja, also nicht so ganz direkt, aber es hat natürlich mit mir auch zu tun. Ich glaube, dass versteht man als Berliner sofort. Es ist ein Berlin-Lied und jeder, der in Berlin lebt, ist es gewohnt, dass ihm Leute auf die Pelle rücken, die dort Urlaub machen wollen. Und davon handelt es einfach.
Also Nerven tun immer die anderen. Aber du bist doch eigentlich auch fremd, oder? Also bist ja auch.
Ja, das kommt natürlich auch vor. Man ist selber natürlich auch kein Ur-Berliner, sondern man ist da hingezogen, wie die meisten, die da wohnen, und hat diesen Anpassungsprozess schon hinter sich und auch noch nicht so ganz abgeschlossen. Das kommt ja auch alles vor in dem Song.
Also so eine Fremdenfeindlichkeit in der Fremde.
Ja, wobei man das natürlich für sich selber schon gar nicht mehr als Fremde empfindet. Mhm. Das ist eben dann auch der Unterschied zwischen Innen- und Außenwahrnehmung.
Ja. Dann ein Song, wo es auch, glaube ich, um Berlin ein bisschen geht, 100 Schritte. Also da bist du auch, ja, am liebsten bleibst du zu Hause. Warum in die Ferne, wenn das Glück so nah liegt? Und in Berlin hat man ja eigentlich auch alles, was man braucht. Und da geht es dann vor allem um, wenn ich es richtig verstehe, um auf der Couch rumliegen und DVDs schauen.
Na, es geht um die Videothek. Die Videothek ist 100 Schritte entfernt. Ja. Und die Videothek ist tatsächlich einfach ein großes Thema, weil es etwas ist, also auch Videos, die man da ausleihen kann, das ist etwas, das hätte man halt vor einigen Jahren noch überhaupt gar nicht als Kultur oder als kulturell wertvoll betrachtet. Aber heute sehen wir, dass es verschwindet und weggeht und die Videotheken dicht machen, und daran entspinnt sich dann halt so eine Nostalgie, und man merkt auf einmal, ja, das war eine Lebenskultur, und die geht uns jetzt verloren.
Ja, wobei man natürlich dran zweifeln kann, inwiefern das, also was für eine Lebenskultur das war.
Ja, und darum geht es halt in dem Lied. Also daran kann man zweifeln, aber das ist jedenfalls das Thema.
Also man hat wenigstens im Vergleich zu jetzt, wo man nur noch am Computer sitzt, ist man mal noch ganz kurz vor die Tür gegangen. So kann man es dann als Kulturkritikerin, könnte ich das dann noch so sehen. Noch kurz frische Luft mit den 100 Schritten bis zur Videothek.
Ja, genau. Man hat diese Distanz noch gemacht. Und da hat sich auch durchaus was abgespielt. Ja, sicher. Es ist insofern auch ein bisschen armselig und traurig, aber das trägt ja zum Gefühl des Glückes durchaus mit bei.
Es klingt wie ein Liebeslied musikalisch. Es ist relativ, ja, geschmeidig und schnulzig. Das heißt, es ist auch so eine Liebeserklärung an die Videothek?
Ja, sicherlich. Also ich versuche halt alle Sachen immer möglichst schnulzig zu machen, und wenn es noch schnulziger geht, dann mache ich das auch gerne. Ich bin halt bei diesem Stück mal gerade bis dahin gekommen. Diese 100 Schritte Richtung Schnulze bin ich gekommen.
Okay. Mir ist bei deinen Texten häufig aufgefallen, dass der Text dann so dahin fließt und du erzählst irgendwelche Szenen und Situationen, und plötzlich kommt da wirklich kommen da sehr starke philosophische oder politische Sätze raus, und ich finde, das ist so einer davon, also wo man dann wirklich hängen bleibt und dreimal drüber nachdenkt,
eben dieser Satz. Ja, aber ich verstehe das selber gar nicht als Statement. Ich will da jetzt nicht eine Aussage getroffen haben über die Existenz Gottes, sondern es geht ja um die Situation, in der dieser Satz entsteht oder in der dieser Gedanke entsteht. Also das heißt, man sitzt in einem Fahrgeschäft und fängt plötzlich an zu beten. Dabei ist man eigentlich gar kein religiöser Mensch. Darum geht es. Also, dass man auf einmal beten möchte und hofft, dass man da heil wieder rauskommt, das hat gar nichts damit zu tun, dass man jetzt der Meinung wäre, dass es einen Gott gibt. Man braucht nur einfach irgendwas, woran man sich wenden kann an dieser Stelle.
Mhm. Und das ist eben dann auf der Achterbahn, wenn man plötzlich dann Todesangst hat, dann fängt man doch an zu beten, obwohl man das sonst nie tun würde.
Okay. Ja, genau.
Also so wie Leute plötzlich, wenn sie schlimm krank werden oder Angehörige schlimm krank sind, dann plötzlich doch mal in die Kirche gehen und eine Kerze anzünden. Also so diese.
So ungefähr. Art. Da könnte man auch sagen, dazu ist nicht ungefähr unbedingt notwendig, dass es einen Gott gibt, sondern nur, dass es ihnen schlecht genug geht. So ähnlich steht das auch irgendwo bei Tucholsky, glaube ich. Also das haben die Kirchenkritiker schon immer so gesagt. Aber ich will mich hier gar nicht als Kirchenkritiker aufspielen. Wie gesagt, es geht um das Erlebnis dieses Gedankens. Das kann man überhaupt so ein bisschen verallgemeinern. Meistens geht es mehr um das Erlebnis von Gedanken als um die Gedanken selber. Mhm. In den Liedern. Ne?
Würdest du grundsätzlich sagen, dass du in deiner Kunst, dass es dir da am wenigsten darum geht, jetzt Statements abzugeben, sondern eher um das Spiel mit den Worten?
Ja, ich denke vor allem, dass durch die Statements eigentlich keine Erkenntnis gewonnen wird, sondern da wird höchstens die Erkenntnis gewonnen, aha, der steht da und da, der hat die Überzeugung und den können wir also in dieses oder jenes Lager einordnen. Aber das finde ich vollkommen uninteressant. Diese Leute sollen nicht mich in irgendein Lager einordnen und wissen, ob ich links bin oder rechts oder irgendwas, sondern sie sollen eben selber sich Gedanken machen und was über die Welt erfahren oder vielleicht selber in ihrer Suche nach der Wahrheit weiterkommen. Und die Wahrheit schimmert eben immer nur so durch die Szenen. Aber wenn ich jetzt mich hinstelle und sage, so, das ist es und legalisiert Hanf oder macht sonst irgendwas, dann ist dadurch überhaupt nichts gewonnen. Denn entweder ich habe da Leute, die sowieso Hanf legalisieren wollen, können es aber nicht, oder ich habe irgendwelche Leute, die es überhaupt nicht interessiert. Also das finde ich immer albern, sich als Liedermacher hinzustellen und irgendwelche Parolen rauszuhauen.
In dem Sinne würdest du dich auch nicht als Kabarettisten bezeichnen, oder?
Ich würde mich sowieso nicht als Kabarettisten bezeichnen. Nee, gar nicht. Nein. Bei den Kabarettisten ist wieder ein anderes Problem, dass sie eigentlich überhaupt keine Haltung zulassen können, weil sie sich ja über alles lustig machen müssen.
Ja, Sebastian Krämer am 29. April bei uns in Freiburg im Vorderhaus. Was erwartet die Leute an so einem Abend? Ich kann mal konkreter fragen. Spielst du einfach 1,5 Stunden durchgängig Musik und singst dazu?
Ja, und zwischendurch erzähle ich einen vom Pferd.
Aha, okay, das wollte ich wissen, den vom Pferd. Weil ich glaube, das macht eben diese Live-Veranstaltung auch dann nochmal interessant.
Ja. Die Leute erwarten nämlich an dem Abend gar nicht nur dieses Soloprogramm, was 2 Stunden plus geht, sondern danach noch ein Zusatzprogramm, so ein Late-Night-Programm, ab 23 Uhr zusammen mit Timo Brunke. Da kommen dann nochmal 1 Stunde lang Schauerballaden. Geschichten, die Angst, Furcht und Unbehagen auslösen. Ah,
sehr schön. Okay. Ja, ich danke dir sehr. Wünsche viel Erfolg, gutes Publikum.